Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Guten Morgen. Wie geht es euch? Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und danke für eure Gebete, danke für eure Gemeinschaft, danke, dass ich euch alle kennenlernen durfte. Und ich kann euch wirklich sagen, mir geht es wirklich gut. Die Freude des Herrn ist unsere Kraft. Und danke für das Geschenk. Ich hätte es nicht besser einpacken können. Ich packe Geschenke gar nicht ein. Ich habe zu meiner Frau gesagt, zu ihrem Geburtstag, hier sind deine Geschenke. Einpacken kostet nur Geld und Zeit. Und so spare ich uns etwas. Ja? Das ist gewaltig. Nein, wir hatten eine wunderbare Zeit die letzten 2 Tage. Ich bin so froh, dass ich da bin. Und so froh, dass ich viele von euch kennenlernen durfte. Tut mir leid, dass ich nicht so viele persönliche Gespräche führen konnte, vor allem gestern. Aber vielleicht können wir das irgendwann mal nachholen. Ja, ich würde mich sehr, sehr freuen. Wir haben gleichzeitig in unserer Gemeinde jetzt Gottesdienst in der Oase Church und ich habe einen Timotheus, einen 35-jährigen jungen Mann, der seit seinem 16. Lebensjahr mit mir den Weg geht, in dem ich mich sehr, sehr stark investieren durfte, dessen größte Angst das Reden vor Menschen war und vielleicht auch immer noch ist, aber er ist immer ein Überwinder und er übertrifft sich jedes Mal und er hat so ein gutes Herz. Er heißt Eugen, betet für Eugen vielleicht einmal. Gott hat einen großen Plan für ihn und er ist für mich ein Timotheus, ein Sohn im Glauben. Zwei meiner fleischlichen Söhne sind gerade in der Türkei. Sie gehen heute nach Laodicea und nach Kolossee. Heute Nacht haben sie in Hierapolis geschlafen. Ich war auch die ganze Woche in der Türkei unterwegs, war diese Woche schon in Troas und in Ephesus und in Pergamon und in Smyrna, also heutiges Izmir. Heute Abend fliege ich zurück. Dann sind wir morgen in Antalya, da war Paulus auch, in Attalia, dieser Hafen, dann in Perge. Dann werden wir nach Derbe gehen und nach Lystra, wo Paulus den Timotheus abgeholt hat und mitgenommen hat. Und dann gehen wir nach Tarsus. Wer weiß, was in Tarsus passiert ist oder wer von dort kommt? Saulus von Tarsus ist auch in der heutigen Türkei ungefähr. Es ist zwischen Adana und Antalya. Dann gehen wir am letzten Tag gehen wir nach Antioch. Antioch in Syrien, es war damals Syrien, heute ist es die Türkei, 20, 30 Kilometer von der Grenze. Und dort schließen wir unsere Reise ab. Diese Stadt ist meine Lieblingsstadt in der Türkei. Es war der Ort, wo die Nachfolger Jesu zum ersten Mal Christen genannt wurde. Apostelgeschichte 11, Vers 26. Beim Erdbeben letztes Jahr, 2023, am 6. Februar, hat es 11 Städte ganz hart getroffen. Die Medien, auch Wikipedia sagt, es waren 50.000 Tote insgesamt. Es waren knapp 1 Million. Nicht alles glauben, was du liest. Ja, ganz wichtig, 50.000 ist offizielle Zahl. Es war an 1 Million Menschen, die im gesamten Erdbebengebiet letztes Jahr ums Leben gekommen sind. Antioch in Syrien, wo Petrus auch waren, wo diese zweite große Gemeinde war. Es gab ja die jüdische Gemeinde in Jerusalem, es gab die heidnische Gemeinde in Antiochia. Das war auch sein Stützpunkt. Diese Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Stell dir vor, eine Stadt mit 300.000 Einwohnern, also nicht Potsdam oder irgend sowas, keine Ahnung, vielleicht Dortmund. Stell dir vor, diese Stadt gibt es von heute auf morgen nicht mehr. Sie ist nur mehr ein Haufen von Steinen. Und dort sind wir auch tätig. Dort schließen wir die Reise ab. Es wird neu aufgebaut. Antioch wurde schon mehrmals von Erdbeben heimgesucht. Aber das war das Allerschlimmste in der Geschichte. Und die Menschen brauchen ihre Gebete. Und dort entsteht auch eine Gemeinde, gerade eine neue Gemeinde, wo wir auch dabei sein dürfen, wo ich schon ein paar Mal auch sprechen durfte. Das sind circa 25, 30 Personen, türkische Menschen, die zu Jesus Christus gefunden haben. Und ich liebe diese Leute und es ist ein großes Werk, was dort hervorgehen wird. Ich möchte heute mit euch reden über eines meiner wichtigsten oder vielleicht das wichtigste Thema überhaupt, eines meiner allerliebsten oder vielleicht das liebste Thema, über das ich überhaupt rede. Und wir haben darüber gesungen. Wir haben gesungen, ich habe es mir aufgeschrieben, deine unfassbare Liebe, die mein Denken übersteigt. Und ich frage euch jetzt, glauben wir das? Glauben wir, dass die Liebe Gottes so groß ist, so hoch ist, so breit ist, so lang ist, dass es unser menschliches Erbsenhirn übersteigt? Kann das sein? Kann es sein, dass wir nicht verstehen oder nicht wirklich ergriffen haben, noch wie groß, wie breit, wie lang, wie hoch die Liebe Gottes ist? Und ich möchte darüber sprechen, über dieses Versprechen, was Gott uns gegeben hat, dass er uns liebt. Es gibt Dinge, die hat uns Gott nicht versprochen. Er hat uns nicht versprochen, ein problemfreies Leben. Hat er nicht. Christen, alle Kinder Gottes haben Probleme. Stimmt das? Ja, er hat uns nicht versprochen, ein schmerzfreies Leben. Er hat uns auch nicht versprochen, ein Leben frei von Verfolgung. Schmerz und Probleme, die verfolgen uns alle. Das ist ein ganz normaler Bestandteil auf dieser gefallenen Welt, in der wir leben. Nur der große Unterschied zu dem, was die Welt erlebt und was wir Nachfolger Jesus erleben, ist eine Kraft, die wir haben, die übernatürlich ist, die über allem ist. Und wir können ganz anders damit umgehen. Wir haben ganz andere Ressourcen. Wir wissen, das ist nicht unsere Heimat und das ist nicht das Ende der Welt. Wir ziehen hier durch, wir sind Gäste auf Erden. Im Johannes 16, Vers 33 hat Jesus gesagt, ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt, da draußen in der Welt, wird man Druck auf euch ausüben, aber verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt. Sie, dort, wo ich rauskomme, war es immer überraschend. Es war immer irgendwie so überraschend. Christen haben auch Probleme, Christen haben auch Schmerzen. Natürlich, wir haben alle die gleichen Schwierigkeiten, die gleichen Probleme. Wir haben, wenn wir Kinder haben, wir haben die gleichen Herausforderungen. Ein Kind großzuziehen in dieser heutigen Welt ist kein Honiglecken und trotzdem tun wir es, weil es eine große Freude ist, Kinder zu haben. Und Gott hat Freude an uns, auch wenn wir nicht immer das tun, was er von uns will oder so denken, wie er möchte, dass wir denken. Wir haben eine ganz andere Power. Wir haben gelernt, Jesus ist unsere Lebenskraft. Und was uns Gott immer verspricht, ist nicht ein schmerzfreies, problemfreies Leben, sondern er verspricht uns immer, dass er bei uns ist, alle Tage bis ans Ende der Welt. Er verspricht uns immer, ich bin mit euch, mein Friede ist mit euch. Und ich gebe euch Ruhe, haben wir auch gesungen gerade, ich liebe eure Lieder übrigens, wir haben Ruhe inmitten des Sturms. Ich liebe, wenn die Lieder dann zur Predigt passen. Das ist ganz besonders, denn diese unfassbare Liebe, die mein Denken übersteigt und dieser Friede, egal wie das Meer sich bewegt, glaube ich, haben wir gesungen, inmitten der Stürme des Lebens, das ist, worauf es wirklich ankommt. Wir sind Überwinder. Im Römer 8, Vers 37 bis 39, und ihr werdet bei mir oft hören, das ist mein Lieblingsvers, ich habe viele davon, ja. Wisst ihr, was mein Lieblingsvers ist? Meistens den, den ich gerade lese. Also, und wisst ihr, was mein Lieblingsbuch in der Bibel ist? Gestern war es der Philipperbrief. Und beim nächsten Mal ist es vielleicht der Epheserbrief. Also ich habe viele Lieblingsbücher, viele Lieblingsverse, fast immer die, die ich gerade an der Hand habe. Im Römer 8, Vers 37, aber das sind gewaltige Worte, aber in all diesen Dingen, in welchen Dingen? Ja, diverse, die vorher sind, diverse, die vorhergehen. Ja, ich lese aus der Zürcher Bibel, ich habe die Zürcher Übersetzung. Aber in all diesen Dingen sind wir mehr als überragende Sieger oder Überwinder, mehr als Überwinder. Das griechische Wort ist das Wort Hypernikomen, Hypernikomen. Und da kommt das Wort Nike oder Nike, also das haben wir ja schon mal gehört. Das ist das Wort für Überwinden aus der griechischen Sprache. Hypernikomen, mehr als Überwinder, überragende Sieger durch Gott. Und dann wird es noch besser, der uns seine Liebe geschenkt hat. Das Geschenk Gottes ist seine Liebe. Das Geschenk Gottes ist seine bedingungslose, endlose Liebe, diese unfassbare Liebe, die dein Denken, die mein Denken, die unser aller Denken weit übersteigt. Und dann die Verse 38 bis 39. Die hat übrigens, wer weiß, wer der Formel-1-Fahrer Ayrton Senna gewesen ist. Ja? Das Vorbild von Michael Schumacher. Michael Schumacher hatte ein Vorbild, das war Ayrton Senna. Er ist am 1. Mai 1994 tödlich verunglückt. Diese Verse, die wir jetzt lesen, sind am Grabstein von Ayrton Senna, dem großen Formel-1-Fahrer. Er war ein Jesus-Nachfolger. Und hier steht, ja, ich bin davon überzeugt, dass weder der Tod noch das Leben, weder Himmelsengel noch Urgewalten, weder Dinge, die gegenwärtig sind, noch die, die in der Zukunft geschehen werden, und auch keine Großmächte, nichts in der Höhe und nichts in der Tiefe, noch irgendeine andere erschaffene Wirklichkeit in der Lage ist, uns abzutrennen von der unfassbaren Liebe Gottes. Ich würde mal sagen, das Lied, was wir gesungen haben, kommt aus diesem Vers. Von der unfassbaren Liebe Gottes, die im Messias Jesus, unserem Herrn, ihren unvergleichlichen Ausdruck hat. Das ist auch die Zürcher Bibel. Und wir sehen es am Kreuz, wo Jesus für uns starb. Dort wurde das ganze Ausmaß der Liebe Gottes sichtbar. Wie ich schon gestern gesagt habe, Jesus kam, um uns den Vater zu zeigen. Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8, 1. Johannes 4, Vers 16, immer wieder. Gott ist die Liebe. Und er hat uns seinen Sohn gesandt, damit wir erkennen, wie sehr er uns liebt. Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn aber nicht glauben will, wird das Leben nicht sehen. Gottes Zorn bleibt dann auf ihn. Was hat es mit dem Zorn Gottes auf sich? Lass uns darüber kurz reden. Der Zorn Gottes wurde am Kreuz durch das, was Jesus getan hat, zufriedengestellt oder befriedigt. Gott ist heilig, Gott ist perfekt, Gott ist vollkommen und Gott ist das ultimative Licht und keine Finsternis, keine Sünde, keine Unperfektheit. Nichts hat Raum in seiner Gegenwart. Das heißt, wir hätten keine Chance, zu ihm zu kommen. Keiner von uns. Niemand könnte sich ihm nähern. Ja? Jeder, egal ob du 99% bist oder minus 50%. Egal wie schlimm, wie gut du warst, keiner, auch nicht einer ist gerecht, auch nicht einer, niemand. Deswegen, und das ist ganz wichtig, müssen wir verstehen, Gott hat kein Notensystem. Wer von euch freut sich darüber? Gott hat kein Notensystem. Oh, das ist ein Einser-Christ und das ist ein Dreier-Christ und das ist ein Fünfer-Christ und das ist, und da vorne steht ein, ihr habt sechs Noten, oder? Ein Sechser-Christ, ja. Ja. Ich war mal in der Schweiz, habe ich dort gesprochen und dann habe ich gesagt, ich war ein ganz schlechter Schüler. Nicht weiter sagen, jetzt bleibt unter uns, ja. Aber, ich war dann in der weiterführenden Schule, nach der Hauptschule in der 9. Schulstufe und ich hatte von 8 Noten im Zeugnis, bei uns gibt es keinen 6, also 5 ist das Ultimative, was es gibt, ich hatte 5 Fünfer. Ich hatte in Leibesübungen keinen Fünfer und noch 2 Fächer, wo man keinen Fünfer bekommt. Also ich war richtig, richtig, richtig schlecht, bin dann in die Arbeitswelt und habe bei einem Vortrag gesagt, ich war so gut in der Schule, ich hatte fast lauter Fünfer. Die haben mir applaudiert, weil in der Schweiz ist der Fünfer die beste Note. Also in der Schweiz wäre ich gut gewesen, nicht? Aber wir müssen das verstehen. in Christus oder Gott. Gott verteilt keine Noten in dem Sinne. Keiner ist genug, auch nicht einer. Wir müssen verstehen, dass immer, wenn wir so denken, dass wir vielleicht gut genug sind oder eben nicht gut genug sind wie die meisten Menschen, dass wir diese Gedanken verwerfen müssen. Wir sind weder gut genug, noch sind wir außer Reichweite der Gnade Gottes. Amen. Paulus sagte, ich sehe mich als der schlimmste aller Sünder, aber gerade deswegen, gerade deshalb hat Gott das ganze Ausmaß seiner Gnade gezeigt, um allen zu demonstrieren, wie groß die Gnade, die Liebe Gottes ist. Es ist eine gewaltige Wahrheit und es ist wirklich so. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur ein Lied singen, deine unfassbare Liebe, die mein Denken übersteigt, sondern dass wir wirklich darüber nachdenken, was wir hier singen. Das ist die Realität. Nicht nur drüber singen und Gott loben und preisen, so drüber singen, sondern wirklich, hey, deine unfassbar, ich kann es nicht fassen. Mein Denken, egal wie klug ich bin, egal wie mein IQ aussieht, ich kann die Liebe Gottes niemals fassen. Sie übersteigt mein Denken. Er liebt uns. Amen. Er ist für uns. Im 1. Petrus 1, im Vers 4, ich lese nur einen Auszug, da steht, Gott hat uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Denke mal drüber nach, was ist das Größte und Wertvollste in dieser Welt? Was glauben die Menschen, was das Wertvollste und Größte in dieser Welt ist? Und er sagt, und 1. Petrus wurde zu verfolgten Christen geschrieben, Menschen, die im Feuer geläutert wurden durch die Verfolgung des damaligen Kaisers und des Kaiserkultes. Und er sagt, liebe Leute, Gott hat uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Und der nächste Satz, er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Denn ihr seid ja schon jetzt dem Verderben entkommen, dem diese Welt durch ihre Leidenschaften verfallen ist. Er hat uns das Größte und Wertvollste versprochen. Ist euch bewusst, ist dir bewusst, ist mir bewusst, wenn ich Jesus habe und das Leben habe, das er gibt, dann habe ich jetzt schon das Größte und Wertvollste, was es gibt. Das Allerwertvollste. Er hat es versprochen. Seine kostbare Verheißung ist, er liebt mich. Und einer meiner Lieblingsverse, 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Denk, meditiere einmal über diesen Vers. Ich liebe ihn, weil er mich zuerst geliebt hat. Die Wahrheit ist, so richtig Gott lieben können wir erst, wenn wir ein bisschen verstanden haben, wie liebevoll, wie gut, wie gnädig er ist. Unsere Liebe zu ihm ist die Antwort, ist die Reaktion auf seine grenzenlose Liebe. Jesus hat gesagt, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Wem wenig vergeben wurde, der liebt wenig. Hat er damit gemeint, dass manchen Menschen nur wenig vergeben werden muss? Nein, er hat nur verdeutlicht, hey, es gibt Menschen, die glauben. Es gibt Menschen, die glauben, sie sind nahe dran oder fast. Also ich bräuchte das Kreuz fast nicht. Ich brauche es ja, weil ich auch nicht ganz so gut bin. Also in Österreich haben wir Leute, die sagen dir, was brauche ich Erlösung? Ich bin ein guter Mensch. Und dann gehen sie weiter und sagen, was brauche ich Erlösung? Ich bin nicht so schlimm wie er oder sie. Das Problem ist, er vergleicht uns nicht miteinander, er vergleicht uns mit sich selbst. Und im Vergleich zu Jesus sind wir alle nicht genügend, nicht ausreichend. Wir haben ein fettes Minus. Es gibt nur zwei Noten, Minus oder Plus. Entweder wir sind in ihm drinnen oder wir sind es nicht. Aber seine Arme sind weit offen. Und ich möchte dich heute einfach davon überzeugen, dass er dich liebt, dass er für dich ist. Und ich weiß, Gefühle sind immer da. Wie fühlst du dich heute? Wie geht es dir? Wie fühlst du dich in deinem Innersten? Aber ich möchte dir heute sagen, aufrichtig sagen, ganz gleich, was du durchmachst, Jesus hat ein Versprechen für dich, das deinen Schmerz direkt anspricht. Er liebt dich, wie du bist. Er wird immer mit dir sein. Er gibt dir seinen Frieden. Du kannst deine Sorgen bei ihm abliefern. 1. Petrus 5, Vers 7, werft alle eure Sorgen auf ihn. Er wird dir Ruhe geben. Er wird bei dir sein und er liebt dich außerordentlich. Gehen wir zu Johannes 3, meinem nächsten Lieblingsvers. Johannes 3, Vers 16 und 17, da steht, das kennt jeder, vielleicht der berühmteste Vers der ganzen Bibel. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen monogenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dann Vers 17, der ist nicht so bekannt, aber der ist genauso wichtig. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Gott liebt die Welt. Das habe ich immer geglaubt. Also ganz ehrlich, ich bin, Gesundheit, ich habe eine Beziehung mit Jesus. Ich habe darüber nachgedacht, gestern intensiv nachgedacht. Meine Eltern kamen zum Glauben, die waren weit weg. Da war ich 12, 13, dann kamen wir in den freikirchlichen Bereich. Ich war aber schon als junger Knabe ein Ministrant, sagen wir. Ich glaube, es heißt hier Messdiener, oder? Und ich habe darüber nachgedacht. Wann habe ich begonnen, an Jesus zu glauben? Und ich bin mir heute ziemlich sicher, dass ich Jesus schon geglaubt habe. Ich kann mich noch erinnern, als 7-, 8-Jähriger, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Dieser Satz hat mich immer fasziniert. Den hat der Priester runtergeleiert natürlich ein bisschen, so das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Aber ich kann mich noch erinnern, als Grundschüler, wie mich dieser Satz einfach fasziniert hat. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und ich habe geglaubt, dass er meine Sünden getragen hat. Und was mich sehr beschäftigt hat, gerade in jungen Jahren, ist, liebt er mich ganz persönlich? Ich glaube, er liebt dich. Er liebt dich, aber liebt er mich? Liebt er mich ganz persönlich und besonders? Und der Grund dafür ist der, ich kenne mich. Ich kenne meine dunkle Seite. Ich kenne mich besser, als ihr mich kennt. Meine Frau kennt mich recht gut. Ich kenne mich vielleicht noch besser. Und Gott kennt mich noch besser. Weil ich kenne nicht einmal mein eigenes Herz wirklich. Aber ich kenne meine auch Schwächen und meine dunklen Seiten. Und drum, für mich war es oft ein Problem, liebt er mich persönlich und er kennt mich noch besser und er liebt mich trotzdem. Gott kennt mich besser, als ich mich kenne. Auch wenn ich mich manchmal nicht annehmen kann oder wenn du dich nicht annehmen kannst, selbst annehmen kannst, er liebt dich, obwohl er noch mehr weiß, wie du wirklich bist. Augustinus von Hippo hat gesagt, St. Augustin, Gott liebt jeden Einzelnen von uns so, als gäbe es außer uns niemanden, dem er seine Liebe schenken könnte. Und das ist unfassbar. 8 Milliarden Menschen auf diesem Globus und er liebt mich, als würde es nur mich geben. Was haben wir zuerst gesungen? Deine unfassbare Liebe, die mein Denken weit übersteigt. Und ich möchte dir heute sagen, egal wer du bist, egal was du getan hast, egal wie dunkel es in deinem Leben gerade ist, du bist der, den Jesus liebt. Er liebt dich. Jesus hat ein Gleichnis erzählt, er hat mehrere Gleichnisse erzählt. Ich liebe Gleichnisse. Aber er hat Gleichnisse erzählt, um immer einen ganz wichtigen Punkt zu machen, einen entscheidenden Punkt. Ich glaube, dass Gleichnisse nicht geschrieben wurden, da weiß Jürgen sicher mehr als ich, aber Gleichnisse wurden nicht geschrieben, wo jedes Detail immer gleich alles dies oder jenes bedeutet, glaube ich nicht. Ich glaube, dass jedes Gleichnis einen Hauptpunkt vermittelt, eine zentrale Wahrheit, eine zentrale Aussage. Und genau das hat Jesus getan, unter anderem im Lukas-Evangelium, um zu untermauern: Ich liebe dich. Ich liebe genau dich. Du bist der, den Jesus liebt. Karl Michael ist der, den Jesus liebt. Der Johannes, der Evangelist, der das Johannes-Evangelium geschrieben hat, hat sich nie namentlich erwähnt. Aber er hat immer gesagt: Der Jünger, den Jesus lieb hat. Wenn man ein bisschen Humor versteht, dann weiß man auch, dass das von einem Menschen geschrieben wurde, der Humor hatte. Am lustigen wird's bei der Grabszene. Da steht nämlich geschrieben, und Petrus lief voraus, und der Jünger, der andere Jünger, überholte ihn und kam zuerst beim Grab an. Das musste er reinpacken. Es ist die Wahrheit, aber er musste das reinpacken. Es ist lustig, dass Johannes, der sich selbst nie namentlich erwähnt, da hineinschreibt: Ja, ich habe ihn vorm Grab überholt und war als erster dort. Und dieser Jünger nennt sich der Jünger, den Jesus liebt. So, Jesus hat nichts ohne Grund gesagt. Jesus hat kein Gleichnis erzählt, einfach grundlos. Jedes Gleichnis hat eine Bedeutung. Jedes Gleichnis hat eine tiefgehende Wahrheit. Und das sehen wir hier im Lukas 15, Vers 4 bis 7. Da steht: Wenn jemand von euch 100 Schafe hat und ein einziges, sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe weitergrasen und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, trägt er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. 99, die safe waren. Eines, das verloren war. Er hat das eine gesucht und die Freude über das Finden des einen war riesengroß. Mehr als über die 99, die schon da waren. Wenn man viele Kinder, ich habe 6 Kinder, wie ihr wisst, die meisten von euch wissen das bereits. Zu wem geht meine Liebe am meisten hin? Wenn ich 6 Kinder habe, wem in dem Moment, die Situationen ändern sich immer wieder, jedes Jahr ist es ein anderes Kind, ja, aber, oder es kann wechseln, meine ich damit, aber wem geht meine größte Liebe zu? Dem Kind, der es gerade am schwersten hat. Stimmt das? Wie ich gestern erzählt habe, es war meine Tochter. Es ist immer noch meine Tochter, der ich meine Liebe mehr zeige. Ich liebe alle gleich, richtig? Ich liebe auch die 5 oder die 4, die safe sind. Aber die Liebe geht zu der hin, die gerade weit weg ist. Wenn eines meiner Kinder Unfug machen würde, vielleicht ins Gefängnis kommen würde, wo würde mein Herz am meisten brechen? Wo würde meine Liebe hingehen? Wen würde ich mehr besuchen wollen als jeden anderen? Das ist die Liebe des Vaters, liebe Leute. Er liebt das eine. Er liebt das eine. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis nicht von jemand, der die Gemeinde verlassen hat oder irgendwas anderes. Er spricht hier tatsächlich von Menschen, die verloren sind. Er sagt in Vers 7, ich sage euch, im Himmel wird man sich genauso freuen, die Freude über einen einzigen Sünder, der zu Gott umkehrt, ist größer als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Liebe Freunde, Jesus liebt das eine. Und das eine bist du, das eine bin ich. Wir sind alle geliebt. Gott liebt jeden Einzelnen von uns, als würde es nur uns geben. Wir haben gestern gelernt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt zueinander, Johannes 13. Die Welt wird erkennen, dass wir einander, dass Gott unser Gott ist, dass Gott wahr ist, an unserer Liebe zueinander. Aber wir brauchen auch eine Liebe für die Welt, eine Liebe für die Verlorenen da draußen. Und wenn du auf Abwege gekommen bist, oder wenn du jemanden kennst, der auf Abwägen gekommen ist. Die Liebe Gottes ist riesig. Er liebt diesen Menschen. Es ist eine Verheißung. Du bist der eine, den Jesus liebt. Gott hat seine Liebe nicht nur versprochen, sondern seine Liebe bewiesen. 1. Johannes 4, da steht Folgendes. Gott ist Liebe, Vers 8, Vers 9. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Am Kreuz wurde der Zorn Gottes befriedet. Jesus trug die Strafe. Jesus trug unsere Sünden ans Kreuz. Er hat unsere Schuld getilgt. Er wurde zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Vers 16. Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das sind unfassbar kraftvolle Worte. Aber es wird noch kraftvoller. Und damit möchte ich schon langsam landen. Wer hat diese Worte geschrieben? Derselbe, der das Johannesevangelium geschrieben hat. Johannes der Apostel. Wie wurde er bezeichnet? Jesus gab den Spitznamen Petrus, also Rock, Rocky, Rock. Haben wir schon mal gehört, oder? Rock. Gefällt mir sehr. Aber der wahre Fels ist Jesus Christus. Amen. Und er gab ihm den Nickname, den Spitznamen Kleiner Fels. Und gleich wenige Verse hat er schon wieder versagt. Und dann hat er ihn verleugnet. Aber er hat schon gewusst, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus sagt, du bist Rock, du bist Fels, ein kleiner Fels. Und dann, wie die Frauen von Jesus erzählt haben, wird gesagt, geht zu Petrus und den anderen Jüngern. Warum wurde die gute Nachricht zuerst zu Petrus gesandt? Wie ging's Petrus? Freitag, Samstag? Wie ging's ihm bis zur Auferstehung? Der Mann war am Boden zerstört. Und zu wem geht die Botschaft zuerst? Sagt es Petrus und den anderen Jüngern. Ich glaube, Jesus hat genau gewusst, was los ist. Dieser Mann braucht meine Liebe jetzt besonders. Und dann im Kapitel 21 stellt er ihn wieder her und sagt, Petrus, liebst du mich? Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Liebst du mich? Liebst du dreimal? Du weißt, dass ich dich liebe. Und dann in der Apostelgeschichte fährt er ein Programm sensationell. Die ersten 2, 3 Kapitel, 4 Kapitel. Wir sehen das. Liebe Leute, Gott ist ein gnädiger Gott. Das dürfen wir nie vergessen. Es ist tatsächlich so, deine unfassbare Liebe, die mein Denken übersteigt. Aber Johannes war einer der Donnersöhne. Und einmal wollten sie für Jesus und die Jünger eine Bleibe besorgen und hatten keinen Erfolg. Und da steht im Lukas, Vers 9, 54, als die beiden Jünger, Jakobus und Johannes, die Donnersöhne, das hörten, sagten sie zu Jesus, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet. Das ist dieser Johannes. Das ist dieser junge Johannes. Ich glaube, jeder, der lange mit Jesus wandelt, weiß, wir werden weicher im Herz. Stimmt das? Wir werden weicher im Herz. Und mein größtes Verlangen ist, dass jeder Jesus kennenlernt. Wird das passieren? Leider nein. Aber ich möchte jeden bei Jesus sehen. Ich möchte jeden, und wenn ich das will, was will Gott? Er liebt die Menschen. Das ist dieser Johannes. Und dann begann Johannes mehr und mehr Zeit mit Jesus zu verbringen. Und die Liebe Jesu veränderte Johannes und seine gesamte Identität. Und später in den 80er, 90er Jahren des ersten Jahrhunderts, Johannes war ein alter Mann. Er war der einzige noch Lebende der Zwölf. Er hat sie alle weit überlebt. Er war alt und er schrieb die Bücher oder die Botschaft der Liebe und sagte, hey, ich bin 80, 85, 90, keine Ahnung, ich bin Johannes, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Und Kirchengeschichte sagt uns, dass egal wo Johannes hingekommen ist, er wurde genannt der Apostel der Liebe. Der Apostel der Liebe. Warum wurde aus dem Donnersohn ein Apostel der Liebe? Nur die Liebe Jesu kann unser Herz weich machen. Amen. Ich habe noch einen langen Weg, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich war vor 20 Jahren auch schon Prediger. Ich glaubte, ich war gut und ich war wirklich teilweise auch sehr, sehr... Ich will bitte nicht suchen nach einer Predigt von mir von 20 Jahren. Ja? Ich bin ein anderer Mensch. Mit Jesus zu leben, macht uns weich im Herzen. Die Liebe zueinander, die Liebe zu der Welt. Und ich bin Jesus so dankbar, dass er das getan hat. Er hat auch schreckliche Umstände auch verwendet, um mich weich zu kriegen, sicherlich. Man kann aber auch ohne schreckliche Umstände weich werden in seiner Gegenwart. Aber ich weiß eines, der Apostel der Liebe. Und überall angeblich, egal wo er hingekommen ist, hat er gesagt, liebt einander. Ich bin der, den Jesus besonders liebt. Liebt einander. Ich habe zwei Botschaften. Bitte erkenne, wie sehr er dich liebt. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hast. Wenn du der eine oder die eine bist, wenn du dich fühlst, du bist zu weit weg, dann bist du genau die eine oder der eine, den Jesus sucht. Ich liebe dich. Und dann lass uns diese Liebe unter Brüder und Schwestern teilen. Lass uns Einheit leben, lass uns Liebe leben, lass uns Gnade leben und lass uns die Liebe Gottes mit der Welt teilen. Liebt einander. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir, ich lobe und preise dich. Du bist ein guter, gnädiger, treuer, barmherziger Gott. Ich bin so dankbar, dass ich hier sein darf und diese Menschen, diese kostbaren Menschen hier kennenlernen darf und durfte. Ich danke dir. Bitte lass das, was wir dieses Wochenende erlebt haben, nachwirken. Lass es Frucht bringen. Lass dein Wort reiche Frucht tragen. Lass die Menschen erkennen, dass du es bist, der ein Gott der Liebe ist, ein Gott der Einheit ist, ein Gott der Vergebung ist. Nicht ein Gott von Kritik oder von Besserwisserei oder von sonst irgendetwas, Kleinlichkeit, sondern du bist ein großer, liebender Vater. Danke dafür. Und wenn du seine Liebe besonders brauchst heute, ich kann dir versprechen, er liebt dich. Ich möchte ein Gebet sprechen, hier vorne laut, für jeden, der das beten möchte. Du brauchst mir nicht nachbeten, aber wenn es dich betrifft, bete es jetzt still bei dir, wo du bist. Ich bete laut, du betest leise, wenn du möchtest. Guter, gnädiger, treuer, barmherziger, gottliebender Vater. Ich komme zu dir im wunderbaren, einzigartigen, unvergleichbaren Namen über allen Namen, dem Namen Jesu. Danke. Ich fühle mich oft nicht geliebt. Aber ich weiß, meine Gefühle haben nichts damit zu tun. Denn du bist die Wahrheit, du bist die Liebe. Du liebst mich, egal was ich fühle. Manchmal fühle ich mich besser, manchmal schlechter, aber du änderst dich nicht. Du liebst mich. Ich empfange jetzt deine Liebe. Und mach einen Jünger der Liebe aus mir. Danke, Jesus, dass ich der Jünger oder die Jüngerin bin, die du liebst. In Jesu Namen. Amen. Gott segne euch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.